Hätte ich gewusst, was mich hier erwartet. Nein, ich danke euch sehr für die Einladung. Das sind wie immer viel zu wohlklingende Worte für ein Leben, das sich dann doch auch ganz normal anfühlt. Aber ich gebe zu, heute Morgen Kirchenmauern von 1457 haben auch was für sich. An einem deutschen Spätsommer. Ich finde das klasse, was es hier gibt in der Markusgemeinde. Ja, eigentlich habe ich nicht gezögert oder so, sondern es war nur ein bisschen eine Planungsfrage. Ich finde das ja toll, wenn man deutlich älter geworden ist und jemand, der deutlich jünger ist, erinnert sich noch daran, dass es einen gibt und sagt, Mensch, wie wäre das, wenn du mal kommst? Das Setting gefällt mir sehr gut. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, das ist so ein Klassiker. Das ist so, ja, da darf man nicht weiter drüber reden, das ist heilig. Das kennt auch fast jeder U-Boot-Christ. Glaube, Liebe, Hoffnung, ja, stimmt, das hat man bei meiner Trauung 1954 auch, also so. Also was das heißt, ist eine ganz andere Frage. Dass das ja auch was mit dir zu tun hat. Glaube, Liebe, Hoffnung, dass das nicht nur was ist zum Verstauben im Regal, so, ja, hübsch, kleines Goldlämpchen vielleicht noch im Flur. Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber dass du glauben sollst und darfst, steht an einem ganz anderen Platz. Und dass Liebe nicht nur ein Schlagwort ist, sondern ja irgendwie gelebt werden will. In der Familienbildungsstätte oder in der Schule oder in der Firma oder ja, beim alten Ehepaar oder wo auch immer. Und die Hoffnung, also ich erlebe viele Leute, die sagen, morgen kannst du vergessen, übermorgen erst recht. Gut, dass ich keine Kinder habe, dann habe ich auch keine Enkel und dann erlebt keiner aus meiner Sippe das, was auf uns noch zukommt. Und dann fällt ganz schnell ein Satz, mit dem man Helmut Schmidt mal aus der Fassung bringen wollte. Fand ich eine fantastische Diskussion im Fernsehen. Lauter so gestandene Menschen aus der Republik, aus Bundesdeutschland. Und dann hatten sie den Kanzler mal vor sich. Und da konnten sie mal so richtig vom Leder ziehen und sagen, früher, wir waren alles besser. Heute, das ist ja gar nichts dagegen. Früher war alles besser. Das geht hier auch so. Früher. Ah, früher. Meine Güte, wenn ich an heute gucke, was ist denn heute alles zur Sau? Guck dich doch mal um. Selbst die Pastoren nicht zeigen. Ja, so weit ist es schon. Wir denken immer einen Schritt von uns des Abends. Ab und zu auch das kleine Muskel, das muss man sagen. Sehe ich auch. Und dann sagt er, das ist ja interessant. Das ist interessant, was Sie sagen. Früher war alles besser. Und dann fragt er zurück, welches früher meinen Sie? Wie, was heißt eigentlich früher, meinen Sie? Können Sie nicht antworten oder ist das hier Ihnen unbequem oder darf man nicht mehr vergleichen, wie es so war, als alles noch in Ordnung war? Ich sage, nein, nein, ich will ja mit Ihnen reden. Ich frage nur, um welches früher es geht. Ist es das früher von Kaiser Wilhelm, der für noch mehr Ordnung in den Krieg zog? Das früher? Oder das früher, wo die Frauen keinen Führerschein machen durften? Oder das früher, wo die Kinder von Arbeitern zack, zack, mit 14 ins Cello gingen die Mädchen und in die Fabrik oder auf den Hof, die Jungs. Ist es das früher? Oder ist es das früher, wo die Berliner geschlottert haben vor Angst, weil 48 die Stadt eingekesselt war? Und sie in den 50er Jahren wieder Angst hatten, als der Koreakrieg kam. Was wird daraus? Oder ist früher die Zeit? Letztes Jahr? Mit dem Orkan, wissen Sie noch? Also wir hatten dieses Jahr einen Orkan in Saarstedt. Der hat eine Robinie auf das Sandkastenhaus meiner Tochter geschleudert. Da träumen Sie ja heute noch von. Also welches früher meinen Sie? Und komischerweise ebbte so ein bisschen die Anspannung ab. Und die Leute fingen an, ja, man hörte das Knistern. Da war noch was übrig geblieben hier oben. Zwischen den Stroh fand sich noch einiges, was dann noch mitging. Was doch mitging. Ich dachte, Mensch, ja, das will ich überlegen. Mein Vater war Dreher. Meine Mutter stand an der Bügelmaschine. Und ich durfte Abitur machen. Boah, das gab es noch nie in meinem Leben. Und ich finde das einen ganz wunderbaren Ansatz, dass man nicht immer alles so für wahre Muße nimmt nicht immer alles so für perfekt hin, nur was einem in den Kopf kommt oder was in der Zeitung steht. Der liebe Gott hat dir ein Herz gegeben zum Fühlen. Bin ich mir ganz sicher, das kann man nicht kostenlos. Aber er hat mir ja auch Verstand gegeben, den werde ich abschalten sollte. Und er hat dir zwei Hände gegeben, nicht um sie in den Schoß zu legen. Manchmal haben wir gehört, darf das hier, oft, heißt das hier oft davon? Steinbergviertel neben Moritz, also es kommt jetzt nicht. Ich bin Ausländer, ich komme vom Land, also Hildesheim. Da gibt es ja Gärten, wo anscheinend auch manchmal Liegen stehen und wo es kühle Getränke gibt, habe ich gehört. Also in Saarstedt hatten wir gestern einen ziemlichen, ein riesen Kulturfest, nur mit 6 Konzerten in der Kirche und 1000 Leuten. Da gab es auch viel Kühles, aber ich komme auch zurück. Wer bleibt und was bleibt denn Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei? Und dann fällt ganz schnell das Wort, ja, Gott ist aber ewig. Gott ist ewig, Gott ist zum Festhalten. Gott ist der, der mir Richtschnur gibt und das ist auch alles gut und richtig. Aber wenn Sie jetzt einen Jungen haben, der 15 ist, oder eine Enkeltochter, die 13 ist oder 17 oder 22, wie erklären Sie ihr das? Wo nicht alle guten Willens in Markus versammelt sind. Wo nicht alle sagen, ja, Frau Pastor, das ist so richtig, was Sie wieder sagen, deswegen bin ich gekommen. Sondern wo man sagt, hallo, Christen, Kirche, Glauben, Bekenntnis, wozu das alles? Ich habe mein iPhone. Ich weiß nicht, was man noch alles haben kann zum Festhalten, aber jedenfalls fallen den wenigsten in der Fußgängerzone ein, Glauben, Liebe, Hoffnung, Dreieiniger Gott, Trinität. Das ist so. Und dann denke ich so, wer sagt dir eigentlich, dass Gott selbst im Blut ist? Warum ist klasse, diese Baustelle? Polier und Chef, steht es nochmal auf, bitte? Ich war hingerissen. Super. Und meine Tochter sagt, warum müssen die das alles alleine machen? Ja. So ungleich. Und das meine ich nicht immer gleich so mit dieser Schlagzeilenweisheit der Zeitung. So ungleich, wie die Kontinente dastehen. Wie sie wirtschaften, wie sie Farbe haben, wie sie Gesänge haben, wie sie Kultur entwickelt haben, so unterschiedlich wie ihre Religionen sind, so unterschiedlich wie ihre Kinder aufwachsen, so unterschiedlich wie man mit Kindern in Lagern umgeht, wenn man sie überhaupt einrichten muss. Wer sagt uns denn, dass Gott selbst im Lot ist? Er hat uns diese Welt überlassen. Sonst brauchen wir von Freiheit nicht zu sprechen. Und wenn Sie gerne Marionette sein wollen, bitte, da liegt noch so eine Sammelecke für alle, die gerne Marionette sein wollen. Das will aber keiner. Also entwickeln sich Kontinente auch unterschiedlich. Also wer sagt dir denn, dass Gott im Lot ist? So ungleich, wie die Familien greifen wir jetzt mal heraus, die ich überhaupt nicht kenne und die hoffentlich auch sich nicht hier finden. Sagen wir mal, sie heißen Hardig und Koller. So ungleich, wie die Familien Hardig und Koller dastehen, in Autos investieren oder in Instrumente, nach Ballermann reisen oder nach Rügen, Kinder rechteckig mit Schüssel oder mit Vorlesen und Müsli unterhalten, zum Elternabend gehen, weil der wichtig ist für mein Kind, oder sagen, was geht mich das an, Schule, Klasse, Kind. Marco kam immer zu spät. Nun kann man sagen, naja, sie kommen auch mal zu spät, man kommt ja gerade zu spät, aber wenn jemand in der Schule mit 15 jeden Morgen zu spät kommt, so gegen 10:30. Morgen. Dann ist irgendwas schief. Und dann haben wir ein Elterngespräch anberaumt, was platzte, weil der immer alleine kam. Dann haben wir ein zweites Elterngespräch angeräumt, denn es war seine letzte Chance im Berufsvorbereitungsjahr, meine Lieben. Da sind die, von denen wir lesen, wieder 80.000 ohne Schulabschluss entlassen.
Und dann kriegen sie nochmal eine Chance, eben in B-Familien. Und wer da nicht zur Stange hält, wer da nicht sagt, ja, ich will meinen Hauptschulabschluss doch noch schaffen, der hat verloren in diesem Land. Fast. Zweiter Anlauf, wo der kommt. Ja, sie versteht gar nicht, was wir wollen, sie hat so einen lieben Jungen. Und dann sagt er, und ich, also ich kann es wirklich schwer erzählen, weil es geht mir so, wie es mir in dem Moment ging. Mama, du stehst morgens nicht mit mir auf. Und das heißt ja, der Junge lernt nicht, wie ein Tag beginnt. Der Junge lernt nicht, dass man sich Ziele setzt, dass man für Ziele sich einsetzt, dass man Zufriedenheit erlebt, weil man was gemacht hat. Von dem Moment an war uns klar, warum er jetzt so weit weg war. Und wir haben ein ganz anderes Modell für ihn gefunden, dass Marco doch noch seinen Abschluss machen konnte. Wir konnten uns aber nicht auf sein Zuhause verlassen. Wer sagt dir denn, dass also Gott im Lot ist? Wenn schon bei einem Spaziergang durch unsere Straßen alles dermaßen unterschiedlich sein kann. So ungleich, wie vielleicht Mücke und Elefant sind, wie Bartgeier und Wellensittich, Nacktschnecke und Grillschaf, wer sagt dir denn, dass Gott im Lot ist, wenn er das alles so unterschiedlich geschaffen hat, so ungleich wie New Orleans und Grönland sind, und nur das eine gehört, Mr. T. Wenn Äthiopien so anders ist als Norwegen, wissen Sie, wie viele Menschen in Norwegen einen Arzt haben? Also wie viele Menschen kommen auf einen Arzt? Wissen Sie das? Ich sag mal 250, das kommt so ungefähr hin. 250 Menschen haben einen Arzt, wenn man alle Kategorien zusammenzählt. Ist cool, oder? Ist fast so wie jedes Dorf, das keinen Laden mehr hat, hat einen Arzt. Und in Äthiopien sind es 30.000 Menschen, die einen Arzt haben. Wenn Sie was am Fuß haben, treffen Sie aber vielleicht den, der sich nur mit Ohren auskennt. Und Sie haben ein Wahlverbinder, keine Straßen, die man benutzen kann. Sondern die nur wie Furchen irgendwo mal waren. Ob Gott im Lot ist, ich weiß es nicht. Zwischen dem Dom und der Markuskirche gibt es Unterschiede zwischen Hülsen und Ausstellung. Ja, und dann streben wir nach sowas Heilen. Ich überziehe die 7 Minuten. Dann überkommt uns so etwas. Übrigens, gerade Protestanten, ja, gerade dieser Tag so ein Katholik gesagt: Oh, ihr seid so arm dran, ihr seid so arm dran, macht ihr euer Ethos und das muss klappen und schätzt mein ganzes Leben ein. Katholiken sagen, nein, das geht ganz gut. Die übertreiben. Aber was ich schon gerne habe unter uns Betschwestern und Brüdern, ist, dass wir auch mal loslassen können. Das heißt nicht, bitteschön, keine Verantwortung erkennen. Überhaupt nicht. Aber loslassen können ist in Gottes Augen genauso wichtig wie Langeweile ertragen. Wussten Sie das? Die meinen ja die Pest. Aber im Grunde entstehen in der Langeweile die herrlichsten Ideen und die besten Dreams. Und wir erholen uns sogar. Ja, da sind die 4, 6, 8 gerade und ich frage mich manchmal, wo sind die 5, die wir gerade sein lassen? Die 5. Lass doch mal alle 5 gerade sein lassen. Meine Güte, muss das an der Kasse so verrissen sein? Oder an der Autobahnanlage oder ich weiß nicht, wo die Leute so auftragen. Mit Gottes bunter und gleichzeitig gefährdeter Weltfrage. Ich frage wirklich nur, ich habe das nicht als Weisheit gefressen. Ich frage nach dieser Sucht, es muss alles im Lot sein. Es muss alles perfekt sein. Der Vorgarten, die Zierleiste, alles. Wenn meine Gäste zu Besuch kommen, ich feiere Geburtstag, dieses Catering, das muss ganz anders sein als die letzten 30 Jahre. Das muss alle an diesen Abend erinnern. Meine Güte, könnt ihr nicht mal Leberwurst marschieren? Ehrlich, ich sehe Sorgenfalten, ich sehe Schweißströme bei den Hausfrauen vor allen Dingen, wenn das nicht tippitoppi super Monaco-mäßig wird. Und ich meine, ich war auch von Lachsmann. Als ich Kind war und mit meinem Vater mitgegangen war zu empfehlen, was ist das, Vater?
Das ist Lachs, das ist nicht für uns. Ich überzeichne, aber wisst ihr was? Und heute, sie kommen ja kaum ohne ein halbes Kilo nach Hause, weil er fehlt. Es ist so. Also, wie ist das, wenn ich frage, muss das immer alles in Not sein? Ist das nicht auch ein Mythos? Alles muss in Not sein. Diese Republik, meine Güte, möchte jemand von Ihnen Minister sein in dieser Republik? Aufstehen. Ich melde Sie bei Herrn Weber. Aufstehen. Nee, doch, aufstehen. Sie haben letztes Mal auch gemeckert. Sie haben gemeckert. Ey Leute, dieses Land regieren, das ist doch kompliziert wie nur irgendwas. Und da darf keiner Fehler machen. Da darf keiner mal um eine Antwort verlegen sein. Da muss jeder Bischof, jawohl, 70 Fragen, 70 Antworten können. Meine Güte, das können wir doch zu Hause auch nicht. Das macht doch keiner von uns, dass wir immer auf alles eine Antwort haben. Also ich glaube, da ist auch ein gewisser Mythos dabei. Vielleicht ist es auch eine Machtfrage, vielleicht ist es eine Frage von Monokulturen, vielleicht ist es eine Frage von Mehrheiten, ich weiß es nicht. Aus Sicht der Kardinäle, du hast Schuld jetzt. Du. Guck mich an. Du. Aus Sicht der Kardinäle waren die römischen Lutheraner lange die, die erst überhaupt nicht zur Not gehörten. Das war so eher ein bisschen nicht so Pest. Und die dann das Not bedrohten, weil sie irgendwie dann doch Bestand hatten und blieben und sich vermehrten. Und die schließlich, naja, sagen wir mal, um des lieben Friedens willen, wir haben ja gelernt, die feiern tatsächlich auch Weihnachten, eingeladen wurden. Wir wurden damals eingeladen. Lauter Schwarze um uns rum und wir dazwischen. Und die Entwicklung, und das ist kein Witz, die Entwicklung vom Bestatten bei Nacht, ohne Glocken, auf dem feuchten Müllanger, außerhalb der Stadt, heute fährt jeder Tourismus in Cimitero Acattolico. Das war die Ecke für die Nicht-Katholiken. Goethes Sohn wurde dahin verbannt. Das war das eine in der Geschichte. Und es war ein weiter Weg des Findens von Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit und gleichem Wert. Bis dahin, dass Franziskus vor kurzem in der lutherischen Kirche in Rom war. Und wissen Sie, was dieser Franziskus, dieser verrückte alte Mann, mitgebracht hat als Gastgeschenk an die Lutheraner, als Bischof von Rom, einen Abendmahlskelch. Wenn Sie interkonfessionell verheiratet sind, sagen Sie das mal Ihrem katholischen Ehepartner, der wird feuchte Augen kriegen, weil es immer noch nicht offiziell angenehm ist, geschweige denn erlaubt, dass man gemeinsam kommuniziert, diese Eucharistie, dieses letzte Mal, dass Jesus von Nazareth, der damit Frieden gestiftet hat und nicht schön trennt. Ja? Die guten Damen, die bösen Damen. Geht übrigens mal nach Mehrheit. In Finnland kennen wir keine Katholiken. Lutherische Staatskirche. Als den Bischof brauchten, mussten sie wohl nehmen. Das ist Fakt. Josef. Deutsche Großmutter, wir kommen in Deutschland. Vieles im Leben, ich kürze mal ab, braucht seinen Lotweg. Und ich glaube, dass das für uns eine gute Aufgabe sein kann, dass wir Lotwegweiser sind. In einer verrückten Welt, die Werte viel zu leicht überbord wird und von Wahrheit redet, wo sie Lüge meint und vieles andere mehr, dass wir mit dem, woraus wir schöpfen, einem Glauben, der es ernst meint mit dem Menschen und seiner Würde, einem Glauben, der will, dass wir friedlich miteinander auskommen, auch wenn du völlig anders bist als ich, und du völlig anders als dein Bruder. Das macht gar nichts. Das ist es doch gerade, dass wir so miteinander leben sollen und nicht alle gleich werden müssen. Und wenn wir da in der Welt von heute ein bisschen Lotwegweise sein können, dann endet das vielleicht nicht in dieser Bequemlichkeit und Scheu, nicht in dieser Faulheit und diesem elenden Pessimismus, der heute so um sich greift, sondern bei feuchten Augen, gestern Abend, Riesenkulturfest um die Kirche herum, die Gastronomie macht mit, auch ein Weinstand vom Weinlädchen. Und die sehen nur Schildern vom Weinlädchen, das ist dann schließlich jetzt. Die Schildern, das ist wirklich hier, Glaube und Herz. Diese Sehnerschildern vom Weinlädchen, die gibt syrischen Kindern nach wie vor.
nachmittags. Hat sozusagen eine große Familie adoptiert und hilft diesen Kindern klarzukommen in unserem verrückten Deutschland.
Sein Tod ist, also wenn man von außen kommt, ganz schön irre.
Und es klappt. Und die Kinder kommen in der Klasse klar. Und sie kriegen die ersten Freunde und sie trauen sich in die Fußballmannschaft. Und dann erzählt sie so ganz nebenbei, oh, am Wochenende, St. Nikolai, ihr glaubt es nicht, wir müssen da einen Weinstand machen. Mein Mann und ich, wir müssen schleppen, wir müssen die Gläser spülen, das ist ein irrer Aufwand. Und als sie damit anfangen, in der Familie diese Arbeit zu tun, kommen das Leben 6 Uhr. Und helfen. Und alle brauchen nur die Hälfte an Zeit. Und sie kommen nicht und helfen mal so vor und sagen, tschüss, ich habe noch eine Fete, ich gehe noch schwimmen, ich will noch mit meiner Freundin, sondern die arbeiten bis nachts um 1. Da kam das zurück. Glaube auf von mir. Amen.